Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir gerade die Geschichte gehört von Elia und haben gehört, dieser große Prophet, auch der kam an einen Punkt in seinem Leben, wo er nicht mehr konnte, wo er nicht mehr wollte, wo er zu Gott sagte, ich bin am Ende, meine Seele ist am Ende. Und wir haben hier gesehen, wie das aussehen kann, wenn Gott Seelsorge an einem seiner Kinder betreibt. Er nimmt ihn raus in die Einsamkeit, versorgt ihn, ernährt ihn, stellt ihn so weit wieder her, gibt ihm übernatürliche Kraft, dass er 40 Tage lang gehen kann. Und dann begegnet er ihm und stärkt so den Elia wieder, dass er wieder losgehen kann. Das passt zu unserem Thema, zum Thema, was braucht unsere Seele, Hüter meiner Seele, was braucht die Seele? Heute der zweite Teil und ich möchte noch einmal mit uns beten. Ja, lieber Vater, danke, dass du selbst unser Seelsorger bist, dass du uns so gut kennst wie kein Arzt, nicht mal wir selbst. Und du weißt, was die Seele braucht. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns das gibst, dass du uns das vor Augen stellst und dass du auch jetzt durch dein Wort an uns wirkst. Füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde. Amen. Ja, einmal ganz kurz zur Erinnerung an letzte Woche. Da haben wir darüber gesprochen, was ist die Seele überhaupt, der Kern des Menschen, das Innerste des Menschen, der Fluss, der uns zusammenhält. Was sind Gefahren für die Seele? Was zerstört die Seele? Und was braucht sie? Und heute also im Einzelnen, was braucht die Seele? Unsere Seele hat ein Grundproblem, wenn man das als Problem beschreiben möchte, denn so hat uns Gott nun mal gemacht. Und das besteht darin, dass wir einen unstillbaren Hunger haben nach Leben. Wir sind nie zufrieden, wollen immer mehr. Und unstillbar heißt, erst wenn wir alles erlebt haben, gesehen haben, jedes Land bereist, jedes Essen gegessen, jeden Film gesehen, jedes Auto gefahren, aber wären wir selbst dann zufrieden, wissen wir ja nicht. Hat noch keiner geschafft. Und warum ist das so? Gott hat uns so gemacht und es heißt, er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt, damit wir nie hier im Irdischen so satt werden, dass wir sagen, so, jetzt habe ich's, sondern dass wir suchen und suchen so lange, bis wir ihn finden. Allerdings, wer Gott nicht kennt oder auch gar nicht zu ihm kommen will, den zerreißt dieser Hunger nach immer mehr, weil unser Körper, der macht das nicht mit. Die Sache ist, wir haben eine Seele mit einem unendlichen Verlangen und einen Körper mit einer endlichen Kraft. Und das bedeutet, dass unsere Seele unseren Körper immer mehr antreibt. Du musst noch mehr, noch höher, noch schneller, noch weiter, bis der Körper eines Tages sagt, so wie Elia, ich kann nicht mehr. Und dann kommt es zu Herzinfarkt, Burnout, was auch immer. Oder wir begegnen Gott. Und wir müssen lernen, Nein zu sagen zu vielen Wünschen und Begierden unserer Seele, die uns sagt, das musst du auch noch haben. Das geht gar nicht. Das kann nicht gut ausgehen. Aber wie können wir das lernen? Durch bloße Willenskraft schaffen wir das nicht. Wir alle kennen das mit den guten Vorsätzen, wie das ausgeht. Wir brauchen dazu Hilfe. Wir brauchen Gottes Kraft. Und wir brauchen auch gute Gewohnheiten. Von Jesus lernen wir, er hatte gute Gewohnheiten. Dinge, die er immer wieder getan hat, die ihm geholfen haben, bei Gott zu bleiben, in seiner Kraft. Und das Erste ist, dass wir anerkennen müssen, ja, ich bin bedürftig. Und ich kann diesen Hunger der Seele nach immer mehr, nach Leben nicht selber stillen. Und ich erkenne, Äußerlichkeiten machen die Seele auch nicht satt. Das sind wichtige Grunderkenntnisse. Hast du das schon verinnerlicht? Oder suchst du noch an vergeblicher Stelle? Wenn du das verstehst, dann kannst du aufhören und aus diesem ewigen Gehetztsein aussteigen. In dem Wissen, auf diesem Weg werde ich sowieso nicht schaffen. Da werde ich mein Glück nicht finden im Irdischen. Und heute also geht es um 7 Punkte, was die Seele denn wirklich braucht. Der erste Punkt, das haben wir beim letzten Mal schon gehört, ist, dass die Seele einen Hüter braucht, der auf sie aufpasst. Und das Interessante ist, dieser Hüter, da denken wir, ja, das ist bestimmt Gott, aber das ist nicht Gott, sondern das bist du selbst. Du bist der Hüter deiner Seele, sagt Gott. Das kannst du nachlesen in der Geschichte, die Jesus erzählt hat vom vierfachen Ackerboden. Da heißt es nämlich, Gott ist derjenige, der sät. Er sät sein Wort auf jeden Boden, in jedes Herz. Aber der Boden, die Herzen, die Seele der Menschen ist unterschiedlich. Die einen, die sind hart, die anderen sind oberflächlich, manche sind vergesslich und es gibt auch guten Boden. Aber der dafür verantwortlich ist, dass der Boden gut ist und bleibt, der Bauer, das ist nicht Gott. Gott ist der Sämann. Aber wir, du bist der Hüter deiner Seele. Und darum heißt es auch, und wir werden dazu aufgefordert in den Sprüchen, vor allen Dingen behüte dein Herz, du, dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Lenke dein Herz, lerne es Nein zu sagen zu unguten Gewohnheiten und Wünschen. Du bist der Hüter deiner Seele und deine und meine Aufgabe ist es, unsere Seele so zu lenken, dass sie den Weg zu Gott immer wieder findet. Dahin zu lenken, weil wir entscheiden, womit beschäftigen wir uns, womit füllen wir uns, was schauen wir uns an, welche Inputs geben wir denn unserer Seele? Und so sorgen wir dafür, dass es unserer Seele gut geht, wenn wir dafür sorgen, dass wir sie regelmäßig mit Gott in Kontakt bringen. Und wie wir das tun, ist kein Geheimnis. Wir brauchen Zeiten der Stille zum Beten, zum Bibellesen, Ruhe. Wir sollen uns üben in Dankbarkeit, Anbetung und noch ein weiteres, und das haben wir eben auch so schön hier in dem Psalm gehört, Psalm 103 von David, der sagt, lobe den Herrn meine Seele. Der redet mit seiner eigenen Seele und sagt ihr, was sie zu tun hat, damit es ihr gut geht. Das heißt, er hat Selbstgespräche geführt. Und es ist gut, solche Selbstgespräche zu führen mit deiner eigenen Seele. Sagst du vielleicht, das hört sich aber komisch an. Aber es ist so, dass solche Selbstgespräche gut sind, denn unsere Seele, die ist in uns manchmal wie ein kleines Kind, das wir selber trösten müssen, Zuspruch geben müssen, lenken müssen und erinnern, wer der gute Hirte ist. Und dann fällt es der Seele leichter, wieder ins Gebet zu finden. Und dann ist es natürlich Gott, der unsere Seele heilt und tröstet, aber es ist unsere Aufgabe, die Seele zu ihm zu führen. Die Aufgabe des Hüters ist es, den Fluss von Schmutz freizuhalten und den Zugang zur Quelle zu Gott immer wieder zu suchen. Wir haben diese Geschichte vom Hüter der Seele letzten Sonntag gehört. Wenn ihr nicht dabei wart, hört euch gern die Predigt von letzter Woche nochmal an. Das ist der erste Punkt. Die Seele braucht einen Hüter. Das zweite, die Seele braucht eine Mitte. Die Seele braucht eine Mitte. Und das Interessante ist, die Mitte des Lebens liegt nicht in uns selbst, sondern in Gott. Gott ist die Quelle, der Atem des Lebens, heißt es, und die Seele in uns ist die Kehle, das Organ, das aufnehmen muss, was Gott uns gibt. Gottes Geist, so wie die Luft zum Atmen. Und ohne diese Mitte außerhalb von dir selbst bist du hin und her gerissen wie eine Woge im Meer. Und deine Entscheidungen werden, wenn du keine Mitte hast, von Wankelmütigkeit geprägt sein, aber nicht von Klarheit und Stärke, wenn du nicht deinen Ankerpunkt, dein Fundament in Jesus hast. In der Bibel heißt es über das Volk Israel, wenn sie sich von Gott abwandten, da gibt es eine interessante Formulierung, dann heißt es, da wurde ihre Seele kurz. Da wurde ihre Seele kurz. Das heißt, sie verloren die Geduld, sie gerieten in Panik, sie meinten, in Aktionismus verfallen zu müssen, um ihre Probleme selbst zu lösen. Und das ging immer so aus, dass es nicht gut war. Die Geduld verlieren wir, die Seele wird kurz, wenn wir nicht eine Mitte haben, auf die die Seele sich gründen kann. Und das ist Gott. Woran halte ich mich denn, wenn ich Gott nicht habe? Dann suche ich meine Identität in äußeren Dingen, in Anerkennung und Leistung. Ich definiere mich durch mein Tun, meinen Erfolg und meine Gesundheit. Aber wenn das wegbricht, dann stürzt die Seele um. Dann hat sie nichts mehr. Und insgeheim in uns drin sehnt sich die Seele jedes Menschen wie ein kleines Kind nach einem Vater und ruft, nimm mich bitte in die Arme, halt mich fest, berge mich, beschütze mich. Das ist der Schrei der Seele nach Gott, die Frage, wer hält mich, wenn ich falle? Wer liebt mich noch, wenn ich nichts mehr leisten kann? Wo bin ich angenommen, so wie ich bin? Wer kennt meine tiefsten Gefühle? Wem bin ich wirklich wichtig? Nur um meiner selbst willen. Haben wir nicht diese Fragen, diese Sehnsucht? Und die Antwort ist, du bist Gott wichtig um deiner selbst willen. Bei ihm findest du, wonach du dich sehnst. Denn Gott geht es nicht darin, ob du perfekt bist in dem, was du leistest. Ihm geht es darum, dass er gerne mit dir, mit deiner Seele zusammen ist. Und weil das so ist, überprüf mal deine Gedanken und frag dich, denkst du bei deinen Entscheidungen, die du triffst, bei deinen Sorgen, an die du denkst, auch an Gott? Beziehst du ihn damit ein? Wenn du das tust, wirst du bessere Entscheidungen treffen können. Tu das und du wirst einen Rückhalt spüren gegen deine Sorgen. Die Seele braucht Mitte. Das Dritte, die Seele braucht Zukunft. Ihr kennt wahrscheinlich Winston Churchill, diesen bekannten englischen Premier zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Winston Churchill hat mal gesagt, da war er gerade 32 Jahre alt, verflucht sei unsere Sterblichkeit. Der konnte immer so deutlich reden, ne? Verflucht sei die unbarmherzige Zeit. Erbarmungslos kurz ist die Zeitspanne, die uns zugemessen ist. Angesichts all dessen, was wir hineinpacken wollen. Wir sind Würmer. Wir sind allesamt Würmer. Mit 32. Und dann fügte er noch hinzu, nur glaube ich, dass ich ein Glühwürmchen bin. Also bei all dem trotzdem noch diesen englischen Humor. Aber er hat recht. Unser irdisches Leben ist kurz. Im Rückblick merken wir das immer, wie schnell alles vorbeigegangen ist. Und die Bibel sagt es ähnlich, das haben wir auch im Psalm eben gehört. Der Mensch ist wie Gras, wie eine Blume auf dem Feld. Der Wind geht darüber und im Nu sind wir nicht mehr da. Aber wir haben eine Seele und die Seele ist ewig. Und wir wurden für die Ewigkeit geschaffen. Ihr erinnert euch an den Garten Eden? Warum hat Gott den Garten Eden gemacht? Die Antwort ist, um mit uns Menschen darin zu leben. Der Garten Eden steht für die Sehnsucht Gottes, mit uns zusammen zu leben. Ist das nicht wunderbar? Und so ist es am Anfang gewesen. Und in der Gemeinschaft mit ihm geht es unserer Seele gut. In der Gemeinschaft mit Gott wächst unsere Seele zu dem Menschen, der wir eigentlich sein wollen, der zufrieden ist. Und deshalb, ihr Lieben, versuchen wir doch, uns so oft es geht, an Gott zu erinnern, in unserem Alltag. Daran, dass er jetzt gerade bei dir ist. Wann immer du dir dessen bewusst bist, wird dein Tag ein besserer Tag und der Moment ein besserer Moment sein. Trainieren wir, so wie David, so oft es geht, an Gott zu denken. David sagt, ich sehe stets auf den Herrn, steht er mir zur Seite, so werde ich nicht wanken. Es ist unsere Aufgabe, unsere Seele zu unserem Vater zu führen, wenn wir sein Rufen hören und ihn und seine Erlösung für uns immer wieder anzunehmen. Dann werden aus Würmern Glühwürmchen, Kinder Gottes, die eine Hoffnung auf Ewigkeit haben. Und die Seele braucht diese Hoffnung. Sonst ist unser Leben ein Anrennen gegen die Sanduhrzeit. Und jedes Jahr sehen wir, wie viel Zeit schon wieder versickert ist und wie viel uns noch bleibt. Wir wissen, dass wir sterben und es ist nicht aufzuhalten und es ist nicht auszuhalten, wenn die Seele nicht bei Gott ihren Anker hat in Ewigkeit. Und deswegen hat er uns ins Herz einen Radar für die Ewigkeit gegeben, den Hunger nach Unsterblichkeit. Und das zieht uns zu Gott, das treibt uns zu Gott. Gott hat nur einen Wunsch, er will mit uns zusammen sein. Und das ist ihm so wichtig, dass er dafür sogar seinen geliebten Sohn hergab. Und die Frage ist, was ist mit uns? Sind wir ehrlich mit uns selbst und mit Gott? Oder suchen wir Ausreden, Gott wegzudiskutieren, weil wir lieber unser eigenes Ding machen wollen? Aber wenn dem so ist, sollten wir uns fragen, warum eigentlich? Es gibt nämlich keinen guten Grund, vor Gott wegzulaufen, denn er ist gut, er meint es nur gut mit uns. Am Anfang schuf Gott den vollkommenen Ort, an dem die Seele zu Hause sein konnte. Das war alles, was er jemals wollte. Und in Jesus gibt er uns die Chance, an diesen Ort zu ihm zurückzukehren einmal. In die Ewigkeit. Die Seele braucht Zukunft. Ein viertes. Die Seele braucht Ruhe. Innere Ruhe erfahren wir, wenn wir erleben, dass wir angenommen sind, wie wir sind. Zum Beispiel an unserem Geburtstag. Wenn Leute anrufen und sich freuen, einfach weil es dich gibt, nicht wegen irgendwas, was du gemacht hast, dann können wir sagen, jeder Geburtstag ist Gnade. Das erinnert uns daran, dass wir nur deshalb leben, weil Gott uns wollte, nicht weil wir würdig waren, nicht weil wir dazu etwas dazu getan hätten. Unser Leben beruht im Letzten nur auf einem, und das ist Gnade. Und das zu wissen, das befreit uns von allen falschen Ansprüchen. Und Jesus ist uns darin ein Vorbild. Er lebte total aus der Gnade Gottes. Und das machte ihn stark für sein schweres Leben. Das waren Dinge wie beten, Gemeinschaft mit seinen Freunden haben, Gottesdienst zu besuchen, Stille vor Gott, Lesen in der Heiligen Schrift, Freude an der Natur. Jesus machte lange Wanderungen, er nahm sich Zeit für Kinder und er feierte gerne Feste. Und all diese Dinge sind Geschenke und erinnern uns daran, dass das Leben eine Gnade ist und dass das Wichtigste unsere Seele ist. Jesus pflegte eine Menge guter Gewohnheiten und die erinnerten ihn immer wieder daran, worauf er stand. Und so sollen wir das auch machen. Wir brauchen gute Gewohnheiten für den Geist, die Seele und den Leib. Und unser Körper, der freut sich immer, wenn er aktiv sein darf, wenn er was schafft. Der Geist auch, der fragt uns ständig Löcher in den Bauch. Der will immer irgendwas wissen, irgendwelche Neuigkeiten, interessante Sachen erleben. Aber die Seele ist anders. Die Seele tankt am besten dann auf, wenn sie zur Ruhe kommen darf. In der Ruhe findet sie zu Gott und zu sich selbst. Und wenn wir ihr keine Ruhe gönnen, dann wird sie kurz. Und etwas weiteres, was die Seele braucht, ein weiterer Anker ist, wenn wir etwas tun, das über uns selbst hinausgeht und Sinn und Bedeutung stiftet für andere. Und auch da ist uns Jesus ein Vorbild, wenn wir uns mal anschauen, wie hat Jesus sich selbst genannt und bezeichnet. Er hat gesagt, ich bin der Weinstock. Wer profitiert vom Weinstock? Der Weinstock selbst nicht, sondern die, die seine Früchte genießen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin für euch da, ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin das Brot des Lebens. Alles Dinge, die für andere gut sind. Jesus diente selbstlos und das gab ihm Sinn, Zufriedenheit. Und er hat auch zu uns gesagt, ihr Lieben, ihr seid das Licht der Welt, das Salz der Erde, gebt auch euch hin und ihr werdet wahres Leben finden. Ihr werdet erleben, wie Gottes Gnade durch euch zu anderen fließt und sie segnet. Wenn wir erkennen, dass unser Leben Sinn und Bedeutung für andere hat, dann macht uns das froh. Und das lässt sich nachweisen. Eine Studie der Universität von Chicago hat herausgefunden, dass die Leute in ihrem Beruf die zufriedensten waren, die den größten Sinn in dem sahen, was sie taten. Nicht die Leute, die am meisten Geld verdienten, auch nicht die Berufe, die das höchste Ansehen hatten, sondern die Leute, die den größten Sinn in dem sahen, was sie tun, waren die zufriedensten. Also Gutes tun im Wechsel mit Ausruhen, Gott begegnen, keine Ablenkung haben, auftanken. Das ist der gesunde Wechsel, den Gott für uns vorgesehen hat. Und das finden wir in unserer Woche. Wir haben 6 Tage für die Arbeit und einen Ruhetag bekommen. Und das Interessante ist, oft fällt uns das Ruhen schwerer als das Arbeiten. Richtig? Die Seele benimmt sich oft so wie ein Kind, wenn es schlafen gehen soll. Was passiert, wenn du Kinder ins Bett bringen willst? Sie haben keine Lust. Aber als gute Eltern bringen wir sie trotzdem ins Bett, weil wir wissen, die brauchen Ruhe und Schlaf. Die Frage ist nur, wann schicken wir unsere Seele ins Bett? Wann genehmigen wir ihr einmal Ruhe? Jemand hat gesagt, wenn du nicht runterkommst, wirst du bald runtergekommen sein. Und Abraham Heschel, ein Religionspädagoge, sagt, 6 Tage pro Woche kämpfen wir mit der Welt und ringen der Erde ihren Ertrag ab. Am Sabbat sorgen wir vor allem für den Samen der Ewigkeit, der in uns in die Seele gelegt ist. Der Welt gehören unsere Hände, doch unsere Seele gehört einem anderen. Und wenn wir das erleben, wenn meine Seele Ruhe findet, dann ist ihr Wille nicht hin und her gerissen und gehorcht Gott mit Freude. Mein Verstand ist dann von Wahrheit und Schönheit erfüllt. Ich sehne mich nach dem, was mich heil macht und gut ist, und nicht nach 1000 unnötigen Dingen. Die Seele braucht Ruhe. Das 5. Unsere Seele braucht Freiheiten. Freiheit. Und es gibt 2 Arten von Freiheit. Eine Freiheit von und eine Freiheit zu. Die Freiheit von suchen wir, weil wir unser eigener Herr sein wollen. Wir wollen frei sein von lästigen Zwängen und Aufgaben. Wir würden am liebsten unser eigenes Ding machen und versprechen uns von dieser Freiheit, das ist eine äußere Freiheit, das große Glück. Aber es gibt noch eine andere Freiheit, weniger beachtet, aber viel wichtiger, und das ist die Freiheit zu. Die Freiheit meint eine Freiheit von uns selbst, eine selbstlose Freiheit, wo wir frei werden, Dinge zu tun, nach denen wir süchtig sind, wo wir frei werden, loszukommen von Dingen, von denen wir süchtig sind, von Dingen, die uns knechten, von den Dingen, wo wir nicht loskommen. Also wenn jemand zum Beispiel mit dem Trinken aufhören will, schafft er das in der Regel nicht durch bloße Willenskraft. Oder wenn ich versuche, ein fröhlicher Mensch zu sein, schaffe ich das nicht, wenn ich nicht mit meinen Sorgen fertig werde. Also wonach die Seele sich zutiefst sehnt, das ist innere Freiheit, Seelenfreiheit. Freiheit von Süchten und Bindungen, von Ängsten und Sorgen und Depressionen. Und wie finden wir diese Freiheit? Das Paradoxe ist, damit die Seele frei werden kann, muss sie ihre eigene Autonomie aufgeben und sich einem anderen unterwerfen. Und das ist Gott. Erst wenn wir anerkennen, dass Gott Gott ist und nicht wir selber, dann werden wir frei von uns selbst. Wir müssen Gottes Plan anerkennen und ihm unser Leben zu Füßen legen. Erst dann kann er anfangen, uns zu befreien. Solange wir alles selber festhalten und nicht das tun, was Jesus sagt, kann er nicht an uns wirken. Jesus aber sagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und mit Sorgen beladen seid, ich will euch erquicken. Ich bring dich zur Ruhe. Nimm mein Joch auf dich, denn es ist keine schwere Last. Es ist sanft und leicht. Du wirst erleben, wie ich dir helfe, deine Lasten zu tragen, wenn du mir folgst. Der Mensch ohne Gott strebt permanent nach der Befriedigung seiner Wünsche. Der Mensch mit Gott sucht und findet bei ihm die Erlösung und Befreiung seiner Seele. Das ist der Unterschied. Und der Weg dahin geht so, dass wir es lernen, unsere Sehnsüchte und Wünsche Gott zu unterstellen, in dem Vertrauen, dass er es wirklich gut meint. Und wir erkennen, die Seele, die sehnt sich in Wirklichkeit nach viel mehr als nach der Befriedigung eigener Wünsche. Sie sehnt sich nach Sinn und nach einem Vater, nach Beziehung und Liebe. In einem Psalm heißt es, so wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, so ist meine Seele in mir. Wie ein entwöhntes Kind. Nochmal so ein schönes Beispiel. Wie entwöhnt man denn ein Kind? Sind ja hier ein paar Mütter da, ne? Man enthält dem Kind mit Absicht etwas vor, das es gerne hätte, obwohl man es ihm geben könnte. Und warum macht man das? Ja, um das Kind irgendwann mal so ein bisschen zu lösen. Ja, damit es selbstständig werden kann. Es kann nicht sein Leben lang an der Brust der Mutter hängen. Es muss wachsen. Es muss stark werden. Und als Hüter unserer Seele entscheiden wir, wovon wir uns entwöhnen und wovon nicht. Und wir sollen lernen, der Seele das zu geben, was wirklich gut ist, und nicht nur das, was sich gut anfühlt. Und was könnte sowas sein? Vielleicht hast du schon mal erlebt, wie erlösend, wie befreiend das ist, wenn du in einem Konflikt warst und etwas falsch gemacht hast. Und dann bist du auf den anderen zugegangen und hast ihn gebeten, du, bitte vergib mir, es tut mir leid. Und dann hast du erlebt, in diesem Moment sind Riesensteine von deiner Seele gefallen. Das fühlt sich so gut an. Oder wenn du ehrlich gesagt hast, wie du dich wirklich fühlst, dass du es eben nicht alleine schaffst, wo wir sowas tun, fallen Lasten ab. Aber der Weg dahin ist nicht einfach. Da müssen wir uns entwöhnen, nicht den leichten Weg zu gehen. Weil am Anfang denken wir, boah, was werden die anderen von mir denken, wenn ich das sage, wenn ich das zugebe? Wie stehe ich dann da? Das ist hart, aber trotzdem gut. Und so ist das mit der Seele. Entwöhne deine Seele, damit sie stark wird. Schwächen einzugestehen und sie nicht versuchen, alleine zu tragen, darin liegt Stärke und Befreiung. Und deswegen, ihr Lieben, trauen wir uns doch. Komm raus aus deinem Loch gegen Sorgen und Lasten, da hilft nur eins, sie müssen geteilt werden. Gemeinsam zu tragen ist viel leichter und befreit von Einsamkeit. Und Jesus sagt, die schwersten Lasten trage ich für euch. Wenn wir unsere egoistischen Wünsche am Kreuz von Jesus ablegen, dann werden wir frei. Das ist die gute Nachricht. Die Seele braucht innere Freiheit. Das Sechste, die Seele braucht Segen. Was ist Segen? Wie Segen geschieht, ist ein Geheimnis. Segen ist Handeln Gottes. Aber auch wir können und sollen segnen, hat Jesus gesagt. Das ist unsere Berufung. Und Segen ist nicht nur ein Wort, ein guter Wunsch, sondern etwas ganz Reales, die Kraft Gottes, die du in das Leben eines anderen hineinbringen darfst. Im ersten Buch Mose heißt es, dass die Seele von Isaak seinen Sohn segnet. Die Seele segnet. Was heißt das? Wenn wir segnen, machen wir uns eins mit den Worten und Verheißungen Gottes, mit seinen Versprechen. Unsere Seele hängt sich mit aller Liebe, zu der sie fähig ist, an die Versprechen und Segnungen Gottes und spricht sie, betet sie dann in einen anderen Menschen hinein. Wenn wir einander segnen, brauchen wir dafür Zeit und Konzentration. Unsere Seele sollte sich bewusst machen, was sie tut. Sie sollte bei der Sache sein. Sie sollte die Liebe Gottes sich bewusst machen, in sich selber aufsteigen lassen und sie dann aus vollem Herzen weitergeben. Unsere Seele ist der Ort, das Organ, womit wir den Segen Gottes selber empfangen und womit wir ihn dann weitergeben, aus ganzem Herzen. Wir dürfen Gottes Liebe in uns reinfließen und durch uns durchfließen lassen. Und dann segnet die Liebe, die segnet die Seele. Und deswegen heißt es, Isaak, Seele segnete seinen Sohn. Also, wir sollen voll präsent sein und erwarten, dass Gott geben wird, was wir in seinem Namen zusprechen. Stellen wir uns vor, wie Gott in dem Moment, wenn wir segnen, sein Angesicht freundlich auf den Menschen richtet, den wir segnen. So sprechen wir das jeden Sonntag im aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich, er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, er erhebe sein Angesicht auf dich. Und so sollen wir das auch tun, einander uns zuwenden, uns in die Augen sehen. Und segnen heißt auch, jemanden mit Gottes Liebe zu lieben, ihn als kostbares, heiliges Lebewesen aus Gottes Hand anzusehen. Jede Seele trägt den Lebensatem von Gott in sich. Jede Seele hat von Gott die Würde bekommen, sein Geschöpf zu sein, zum Leben auserwählt worden zu sein, für die Ewigkeit bestimmt zu sein. Jeder Mensch ist einmalig und kostbar und geschaffen, ein Träger von Gottes Segen zu sein. Das ist eine Würde, die wir bekommen haben, und darin sind wir die Ebenbilder Gottes, und deshalb leben wir davon, dass Gottes Segen auf unserem Leben liegt. Und das Letzte, das Siebte, die Seele braucht Dankbarkeit. Das wissen wir, oder? Wie werden wir dankbar? Nicht von alleine, sondern wenn wir uns bewusst machen, dass alles, was wir sind und haben, letztlich Geschenk ist, Geschenk von Gott. Nichts ist selbstverständlich. Mein Leben, meine Gaben, mein Besitz, dass ich arbeiten kann, die Familie, Freunde, Liebe, Essen und Trinken, Licht, Kleidung und Wärme, die Schöpfung, in der wir leben, die Luft zum Atmen. Wer alles selbstverständlich nimmt, der ist nicht dankbar. Und wer sich hinreißen lässt, auf das Negative zu sehen, der wird nicht dankbar sein. Und wenn du nicht dankbar bist, wirst du auch nicht froh sein. Hast du jemals einen undankbaren Menschen getroffen, der glücklich war? Die Wahrheit ist, auch hier, du bist der Hüter deiner Seele. Pass auf, dass das Dunkel nicht zu dir spricht und die Oberhand gewinnt. Wende dich bewusst dem Licht zu und sag Danke, auch wenn es schwerfällt. Auch wenn dir nichts einfällt, dann denke nach und schreibe es auf und sage, Gott, wenigstens du bist doch auf meiner Seite. Danke. Danke, dass du mich jetzt siehst, wo es mir schlecht geht. Danke, dass du auch die Sorgen und Nöte dieser Welt auf dich genommen hast und dass ich dein Kind bin. Die Wahrheit ist, um dankbar sein zu können, dafür brauchen wir auch Gott. Wir müssen jemand haben, dem wir Danke sagen können. Nur wenn wir das Leben als Geschenk verstehen, werden wir dankbar sein. Kleines Beispiel, überleg mal, du kaufst dir ein neues Auto und die Frage ist, bist du dafür dankbar? Vielleicht sagst du, naja, ich habe ja dafür bezahlt, ich habe dafür gearbeitet, warum soll ich dafür dankbar sein? Aber etwas anderes ist es doch, wenn dir jemand ein Auto schenkt, oder? Stell dir vor, jemand kommt zu dir, gibt dir einen Schlüssel und sagt, hier, guck mal, deine Einfahrt da, ein neuer Porsche, schenke ich dir. Da denkt man, was? Für mich? Klar ist man dankbar. Und überlegen wir mal weiter. Unser ganzes Leben, ist das nicht mehr als ein Porsche? Wir fühlen uns nicht immer dankbar, aber wir können uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wofür wir danken können. Wir können das festhalten. Und Dankbarkeit hält die Seele gesund. Thornton Wilder sagt, wir können nur in den Augenblicken wirklich lebendig genannt werden, wo unsere Herzen sich unseres Schatzes bewusst sind. Das ist Dankbarkeit. Ihr Lieben, das waren jetzt 7 Punkte, 7 Dinge, die die Seele gesund halten. Ein Hüter, eine Mitte, Zukunft, Ruhe, Freiheit, Segen und Dankbarkeit. Amen.